Schönen Nachmittag. Wir bringen heute Ausschnitte aus einem Gespräch zwischen Herbert Rachowetz und Isolde Charim. Es hat stattgefunden im Depot Wien. Unter Anlass war die Vorstellung eines Buches von Isolde Charim, ihrer Dissertation. Sie ist erschienen mit dem Titel Der Althusser-Effekt im Passagenverlag Wien. Die Musik, die Sie dazu hören, stammt von einer italienischen Gruppe, 99 Posse. Der Titel der CD ist Curi Curi Guayo.
Also es ist immerhin eine Besonderheit, die man nur in Theoretikerinnenkreisen vorfindet, dass sich zwei Leute, wovon eines ein Buch geschrieben hat, hierher setzen, sie nicht mal das Buch in die Hand nehmen, nicht das Buch herzeigen und sagen, hier ist es doch, sondern es ist hier in der Ecke verborgen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, ich habe eine elektronische Version davon studiert. Diese elektronische Version ist die Urquelle des Buches, so in einer Art, es hat sozusagen die Karriere begonnen als Dissertation am Institut für Philosophie vor einiger Zeit schon. Ich habe mir das Buch nochmal angesehen und möchte eigentlich beginnen mit einer Werbedurchsage. Eine ganz allgemeine Charakteristik des Buches, wenn ich ein Wort wähle, um das zu beschreiben, würde ich sagen, es ist wirklich ausgesprochen hilfreich. Es ist der Althusser-Effekt ist ein bisschen ein knalliger Titel. Wenn ich zwei bis drei Sätze Zeit hätte, stattdessen einen Titel zu beschreiben, würde ich sagen, es ist eine Positionierung eines Aufsatzes von Althusser, Ideologie, ideologische Staatsapparate in der theoretischen Landschaft plus Geschichte der linken Theoriebildung, beginnend von Gramsci. Es beginnt aber nicht mit Gramsci, es geht zurück auf Freud. Es wird also auf Freud eingegangen, auf Gramsci eingegangen, auf Foucault ausführlich eingegangen und es eignet sich ganz hervorragend, nicht nur als Einführung in Althusser, sondern auch als ein Rieder fast. Rieder ist vielleicht ganz nicht richtig, als eine Lesehilfe und eine Begleiter, hat eine so eine richtige Begleiterfunktion in die Debatte, die dann im Anschluss an Althusser in den 90er Jahren mit Laclau, Chantal Mouffe, Žižek weitergeführt worden ist. Es ist also eine sozusagen die Vorgeschichte der gegenwärtigen akuten politischen postmodernen Debatte, ganz sorgfältig, sachgetreu zerlegt und ausgebreitet mit also ein bisschen archäologischen, aber auch einem hermeneutisch präsentativen Touch. Das würde ich also mal als allgemeine Beschreibung des Buches sagen. Ich habe mir gedacht, für das Gespräch, das wir hier führen, würde ich gerne drei Hauptteile vorschlagen. Der erste Teil ist begriffliche Highlights des Buches, dass man mal reinkommt in die Denkweise von Althusser und in das, was Isolde Charim dazu entwickelt hat. Das zweite ist, es kann nicht wirklich ausbleiben, dass man sofort, wenn man das in die Hand kriegt, was da drin steht, man in die Gegenwart geworfen wird, in die gegenwärtige Situation von Ideologieproduktion und der theoretischen Auseinandersetzung, in der wir im Moment drinstehen. Und da würde ich also gerne explorativ ein bisschen reden über die gegenwärtige Situation im Zusammenhang mit Universitätsgesetz, Bildungsdiskussion, wie schaut das aus in der Tagespolitik und was kann man sozusagen vor dem erweiterten Hintergrund Althusser davon haben, dazu gewinnen. Dritter Punkt, weil ich schon Tagespolitik angesprochen habe, Sie wissen, dass Isolde Charim sehr präsent ist in mehreren Printmedien als Kommentatorin, Beiträge schreibt eben genau zu tagespolitischen Themen, was ein hartes Geschäft ist, wenn man in 5000 Zeilen bis 6000 Zeilen bis übermorgen etwas schreiben soll. Und mich würde dann auch interessieren, das ist das Letzte, wie sie damit umgeht, eben auch gestützt und ausgehend, weggehend, zurückgehend von der theoretischen Grundlegung, die sie geleistet hat und die in diesem Buch vorliegt. Gut, das ist in etwa der Plan. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, und nur damit Sie wissen, was die Vorhaben in etwa sind. Theoretische Highlights der Althusser-Diskussion. Das erste, es gibt also eine ganze Reihe von Sachen, das erste, was mir so richtig ins Auge gefallen ist und wozu ich ein bisschen fragen möchte, ist die Explikation des ideologischen Staatsapparates. Das heißt, diese kleine Schrift vom Althusser heißt Ideologie und ideologische Staatsapparate, und eine Bemerkung, die sollte Karin da macht, ist die, dass sie sagt, eigentlich ist das ganz verblüffend, dass man hier Ideologie und Apparat zusammen hat. Man ist gewohnt, von Sicherheitsapparaten zu reden, gerade noch, nicht? Diese Form von Kaserne und Gendarmen und einer eher maschinellen, man denkt also gleich an Defilieren und an Waffen und so, also apparathafte, apparatschig denkt man auch, also eine mechanisch apparathafte Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird. Und wenn man nun ideologische Staatsapparate sagt, dann geht es ja in die andere Richtung. Ideologie ist ja nicht etwas, was man mit Waffengewalt durchsetzen kann, und hat auch nicht in diesem Sinn etwas Mechanisches. Da sagst du aber, und das wäre gleich also meine erste Frage, das ist eine der typischen Widersprüche, aus denen sich Althussers Theorie aufbaut.
Was fragst du mich jetzt eigentlich genau? dass ich den Begriff, wie Althusser ihn verwendet oder wie ich ihn verstehe, erkläre. Gut, also zunächst muss man mal davon ausgehen, dass es, ich glaube, das ist die beste Erklärung, dass man sich den Titel anschaut. Das ist bei Althusser immer sozusagen der beste Hinweis. Und der Titel des Aufsatzes, um den es hier geht, also nur um das kurz zu situieren, das ist ein ganz fragmentarischer Text, der in einer Zeitschrift erschienen ist. Und der aber dann, wie man vielleicht weiß, eine große Karriere hingelegt hat und bis hin zu einem der wesentlichen Referenztexte, also sozusagen sowohl in einer linken Diskussion, aber auch zum Beispiel in den Cultural Studies geworden ist und sozusagen auf den man sich immer wieder bezieht und wo sehr viele Begriffe kursieren. Und sozusagen die Arbeit, die ich versucht habe, dazu leisten, war einfach nur genau diese Begriffe, die da so herumschwirren, ein bisschen zu befragen. Und einer dieser Begriffe ist eben auch der des ideologischen Staatsapparates. Und wie gesagt, der Titel ist immer sehr hilfreich, weil der Titel lautet Ideologie und ideologische Staatsapparate. Und es gibt bei all das ja immer so eine Art strategisches Denken. Das heißt, man muss immer sagen, dass die Begriffe quasi in Position gebracht werden, gegeneinander. Also der Begriff des ideologischen Staatsapparates ist, das ist sozusagen mal der erste Hinweis, der Gegenbegriff zum Begriff der Ideologie. Also mit dem Begriff des ideologischen Staatsapparates verabschiedet sich Althusser eigentlich von dem bis dahin gültigen Begriff der Ideologie, eben durch die Einführung dieser widersprüchlichen Wortkombination eines Apparates, der Ideologie produziert, der sozusagen das Gegenteil von dem produziert, worin eigentlich das Apparathafte besteht. Und das ist sozusagen der erste Hinweis schon dafür, wie er das, also sozusagen das erste wesentliche Moment ist das, dass man versucht, Ideologie nicht von ihrem Gehalt her zu nehmen und kritisch zu beleuchten oder zu hinterfragen, sondern dass man schaut, wie wird diese produziert. Sie wird produziert, sie ist Teil, also sozusagen eine der gesellschaftlichen Produktionsweisen, so wie es hier eine ökonomische Produktion gibt. Es gibt eine theoretische Produktion und es gibt eben auch eine ideologische Produktion. Die findet in bestimmten, dafür vorgesehenen Apparaten statt, die sozusagen objektiven Merkmalen entsprechen, die man eben festmachen kann. Also das ist sozusagen die erste grundlegende Koordinatenverschiebung, die da stattfindet.
Das wäre ein Gegensatz dazu, dass man sagt, einer Ideologie ist man entweder verfallen oder man durchschaut sie.
Ja.
Das ist die alte Art und Weise. Du führst das aus und sagst, es geht um eine Verschiebung des Ideologiebegriffs. Ideologie wird nicht angesiedelt im Kampf um die Wahrheit. Also im Kampf um die Wahrheit heißt Ideologie, ich zeige mit dem Zeigefinger auf dich und sage, das ist ja ideologisch und damit bist du tot. Damit bist du nicht mehr ernst zu nehmen. Oder aber, ich bin derjenige, der mit dem Finger zeigt. Das, was du jetzt gesagt hast, heißt, es ginge darum, zu sehen, dass Ideologie was Produziertes ist und dass diese Produktionsbedingungen das Interessante daran sind und nicht, dass man jemanden hinten nachläuft und läuft und sagt, pfui, du bist ideologisch.
Genau, also das ist sozusagen, das ist mal der erste Punkt, dass die Verankerung dieses neuen Begriffs, nämlich des ideologischen Staatsapparates, ja, der besteht ja aus drei Begriffen, nicht? Aus Ideologie, Staat und Apparat. Also sozusagen die Zusammensetzung ist ja nicht nur erstaunlich wegen Ideologie und Apparat, sondern auch weil das Moment des Staats da reinkommt. Das ist sozusagen das erstens einmal, dass die Frage nach der Ideologie sozusagen weggelenkt wird von der Frage nach einem Wahrheitsdiskurs und dass sie vor allem hingelenkt wird nach der Frage, wie die Ideologie und die Ideologieproduktion mit Macht zu tun haben und wie die miteinander verschränkt sind.
Das gibt mir jetzt Gelegenheit, das zweite Highlight zu nennen, das wiederum so ein widersprüchlicher Begriff ist, nämlich freiwillige Unterwerfung. Unterwerfung assoziiert eben auch jetzt Macht. Das heißt, es wird von einem verlangt, dass man sich einer Instanz unterwirft, aber wiederum nicht so gedacht, dass man entweder der Mächtige oder die Unterworfene ist, sondern dass da ein Moment mit hineinkommt, das quer dazu steht, eine Freiwilligkeit. Wie ist es möglich, etwas Gedanken zu produzieren, die den Charakter haben, dass man sie aus eigenem akzeptiert und dass trotzdem damit eine Unterwerfungshaltung verbunden ist? Das ist eine echte Frage.
Naja, also zunächst einmal, das ist ja jetzt nicht eine genuin Altersherrscher-Schöpfung sozusagen, da greift er zurück auf bereits lang existierende theoretische Überzeugungen. Bekannt ist immer der Rückgriff auf Spinoza mit der Frage, warum die Menschen ihre Knechtschaft so lieben und verteidigen. Und das ist auch etwas, das ist ja sozusagen einer der Momente dieser alten Recherchen, des Theorieentwurfs, der ja am meisten sozusagen weiterentwickelt wurde und in alle Bereiche aufgenommen wurde, diese freiwillige Unterwerfung, also die Formen, wie durch Subjektivierung Unterwerfung entsteht. Sozusagen das Spezifische an Althusser ist eben, dass er da versucht hat, erstens einmal sozusagen diesen Begriff des Subjekts, der ja dann von feministischen Diskussionen bis, also sozusagen der ja eine ganz, ganz breite Karriere dann gemacht hat, dass er dieses Konzept der freiwilligen Unterwerfung sozusagen nie losgelöst denkt von dem politischen Kontext, um nochmal auf die Staatsapparate zurückzukommen. Eine kurze Anmerkung noch, was ich vorher vergessen habe, ist sozusagen aus dem Zeitverständnis heraus, aus dem der Text geschrieben wurde, und das ist für uns ja schon ziemlich lange her, ist es natürlich so intendiert gewesen, dass sozusagen das Ziel war, dass das Ziel war, die französische KP, deren Mitglied er war, sozusagen da nochmal kritisch zu durchleuchten und eigentlich zu sagen, dass auch die wie ein Staatsapparat funktioniert. Also das war ja sozusagen damals das, was auf dem Spiel stand und was sozusagen ein sehr heißer Einsatz war. Und das ist sozusagen vielleicht für uns heute gar nicht mehr so, sozusagen das ist nur noch ein historischer Blick, den wir drauf werfen können. Weil sich sozusagen diese Aktualität ja längst erübrigt hat.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Sino scappa cazzo di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, sin un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora chi sto momento e tu li ha superato. Cado piaccio dalla mia in dio momento roccuva. Curro, curro, guaglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità, ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore, guaglio.
Da gibt es ein sehr, sehr greifbares, schönes Beispiel, das ist mein nächstes Highlight. Und das ist ein ebenfalls berühmtes Pascal-Zitat, knie dich nieder und du wirst glauben. Das wäre jetzt das Beispiel, an dem man gut durchdiskutieren könnte, was es heißt, dass jemand sich unterwerfend selber schafft. Also der Wunsch ist der, wobei es ist sehr schwierig, auf welchem Level man an der Stelle einsteigt. Du versuchst es ja auch auf mindestens drei verschiedenen Leveln, auch von vier verschiedenen Gesichtspunkten zu entwirren, kann man sagen, oder sozusagen auseinanderzulegen, weil hier viele Positionen zusammenklingen. Eine, also ich will das jetzt mal gar nicht noch vorher formulieren, die Basisbeobachtung ist die, dass so etwas wie ein auch körperlicher, physischer Demutsakt, der eingebettet ist in ein Ritual, gar nicht nur auf die Seite der Demut und des Unterwerfens allein zu ordnen ist, sondern sowas hergibt wie einen inneren Aufschwung, eine Subjekterzeugung, ein möglicher Grund für Glauben ist und damit auch gewollt werden kann. Also es wäre ein wäre das so, ist nochmal ein Beispiel, ich werfe mich auf die Knie, damit ich glauben kann, ist das eine freiwillige Unterwerfung?
Naja, das hat den Vorteil, dass es sehr anschaulich ist, nicht? Vor allem, so wie du das sagst, ich werfe mich auf die Knie. tatsächlich finde ich, ist dieses Beispiel auch in einem althusserischen Text. Es gibt ja auch dieses andere berühmte Beispiel, was zum Beispiel mit dem, wo der Mann auf die Straße geht und der Polizist ruft, hier sieht er, und er dreht sich um, das von Judith Butler ja auch auf das kommentiert wurde. Ich finde dieses Beispiel mit dem Knien, hat sozusagen, bietet viele Vorteile, um sozusagen genau zu verstehen, wie Ideologie funktioniert. Sozusagen, da ist alles drin, da ist sozusagen das rituelle Moment drin, das ist das Moment des Apparats drin, wenn man wirft sich ja sozusagen nicht isoliert und zu Hause in der Kammer auf die Knie, sondern das ist ja sozusagen eingebettet in sozusagen relativ bestimmte Abläufe, die ziemlich strukturiert sind. Und es ist klar, dass sozusagen der Effekt dieses Kniens eben und sozusagen, dass das eine Demutsgeste ist, das kommt sozusagen in dem Fall als plastische Anschauung hinzu. Es funktioniert natürlich auch mit sehr vielen anderen Gesten, die sozusagen nicht dieses Moment der anschaulichen Unterwerfung haben. Ich finde, wesentlich an diesem Beispiel ist eigentlich, dass das, was erzeugt wird durch das Ritual, ja, oder was erzeugt wird, also durch einen ganz bestimmten Handlungsablauf, der vorgeschrieben wird, in dem man sich sozusagen hineinfindet, ist, dass das ein Glaubensmoment ist. Und letztendlich müsste man sagen, sozusagen dass eine der wesentlichen Effekte, ja, dessen, was ideologisch oder Ideologisierung bedeutet, darin besteht, dass es Glaubensverhältnisse herstellt. Und zwar ganz strukturell gedacht. Also sozusagen Ideologie wird jetzt nicht gedacht, sozusagen, es gibt ja 50 verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Es wird aber sozusagen nicht nur von seinem Gehalt gedacht, nicht nur als falsches Bewusstsein und so weiter, sondern es wird wesentlich aus der altischen Perspektive als Glaubensverhältnis gedacht. Ideologieproduktion ist die Herstellung von Glaubensverhältnissen. Ja? Wobei sozusagen im Moment mal irrelevant ist, woran man da glaubt. Sozusagen nur, welche Relationen werden hergestellt und welche Effekte hat das auf das Subjekt in dem Moment, wo es ein gläubiges Subjekt wird. Und das Wesentliche daran ist, dass das an dem Glauben, so strukturell betrachtet, ist, dass der Glaube eben immer auch damit besteht, sozusagen eine Art von unbewusster Selbstreflexivität herzustellen, nämlich eben eine Subjektidentität. Also man kann nie sagen, Glaube, man muss immer sagen, ich glaube. Das Ich stellt sich sozusagen mit dieser Glaubensherstellung, wird sozusagen damit mitproduziert. Und das ist der Moment, um den es geht.
Ich würde da gerne jetzt anknüpfen an das, was du vorher angedeutet hast, dass das ja auch eine Spitze gegen die KP der damaligen Zeit ist, und würde das jetzt verbinden mit deiner jetzigen Bemerkung, dass es um Glaubensproduktion geht. Etwas, was du nachweist im Detail, auch ein bisschen belegt ist, dass also vieles in dieser Glaubensproduktion von Althusser, von Gramsci kommt, dass Gramsci wiederum ein Schüler von Benedetto Croce ist und dass also Religionsphilosophisch sieht, sodass also der Kreis irgendetwas so läuft: Croce, Gramsci, Althusser, Pascal. Mit Althusser, der Pascal aufnimmt, geht das Ganze in den expliziten Glaubens mit rein. Und die Frage, die sich jetzt, oder die Beobachtung, die sich für mich jetzt an der Stelle aufdrängt, ist die: könnte man nicht sagen, in der katholischen Kirche gibt es jahrhundertelang schon ein Wissen, eine Praxis über diese Form von Glaubensproduktion? Das ist genau der Sinn des Pascal-Zitates. Und was der Althusser macht, ist jetzt da dieses Wissen anzuzapfen und nutzbar zu machen, versuchsweise nutzbar zu machen für ein linkes Theoriepotenzial, linkes Bewusstsein. So wie du sagst, die Kommunistische Partei soll sich mal klar sein darüber, dass sie zumindest auf das Niveau gehört, wo die katholische Kirche schon sehr lange ist, nämlich nicht auf das Niveau zu sagen, wir sind die Entlarver von Ideologie, so als wären wir noch mittelalterliche Katholiken, sondern sie sollen sozusagen die Ressourcen, die einem reflektierten katholischen Theoretiker zur Verfügung stehen, nützen, um auch eine neue Orientierung von Theorie in diesem Bereich zu gewinnen.
Ja, ich meine, dass es da ein Wissen und eine Praxis darum gegeben hat, das ist sicher richtig. Übrigens kommt der Althusser selber auch aus einer ziemlich katholischen Tradition, dass das gelingen wird. Also es ist sozusagen, man kann es sich nicht so einfach machen, man kann nicht sagen, dass das sozusagen den Allgemeinplatz aufgreift und sagt, die KP ist organisiert wie die katholische Kirche und so. Also so simpel kann man es sich nicht machen, aber sozusagen das, was du vorher gesagt hast, dass es sozusagen ein Wissen und eine Praxis davon gibt, das ist sozusagen eher der Punkt, würde ich sagen, wo es da dem würde ich zustimmen, ja.
Das ist klar, das, was ich gesagt habe, grenzt ein bisschen an dieses Klischee, aber ich will sozusagen nochmal so ein kleines riskantes Grenzmotiv aufgreifen. Etwas, was ja doch in Meinungsumfragen und im politischen Diskurs auffällt, ist, dass linke Parteien, wenn sie korrupt werden, wenn sie bestimmte Ideale verraten, wie man so sagt, viel leichter kritisiert werden, viel schlimmere Reaktionen produzieren als rechte Parteien. Also dass, oder sagen wir, konservativ etablierte, pragmatische, Machtparteien. Das ist mir jetzt aufgefallen, im Standard vor kurzer Zeit war, denke ich, eine Umfrage, ich glaube, es war im Standard von der Art, ÖVP-Angehörige finden nicht so viel dabei, dass ihre Partei auch gleichzeitig verwendet wird zum Posten requirieren. Die Grünen hingegen wären also am gefährdetsten im Hinblick darauf, dass sie dieses Spiel spielen. Also wenn die Grünen das Spiel spielen, das jetzt die Freiheitlichen beginnen, dann würde das ganz massiv als Verrat betrachtet werden. Und das ist jetzt sozusagen meine riskante Assoziation diesbezüglich, wäre es nicht denkbar, dass diese das Wissen um diese widersprüchliche Doppelfunktion von Ideologie, von Unterwerfen und Subjekt werden und so, dass wenn das importiert wird in einen Anführungszeichen linken Dialog, dass das eigentlich auch dazu dient, die Reichweite, die Belastbarkeit, die Stabilität und auch den Zynismus des linken Diskurses zu verstärken. Also weg von dem, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten, wir sind die Überzeugten, hin zu dem, wir müssen das Ganze komplexer sehen, wie es die konservativen Parteien in der Regel schon sozusagen viel gelassener und pragmatistischer sehen.
Aber warum? Warum meinst du sehen, dass die Konservativen gelassener?
Weil denen
die Überzeugung näher ist?
Nein, ich glaube nicht, weil die nicht so sehr mit der Wahrheit operieren. Weil die Einsicht, die Wahrheit, das Richtige, die Weltrevolution, die Solidarität in dem konservativen Diskurs in der Regel schon viel abgeschliffener sind. Und man ein stärkeres Bewusstsein davon hat, dass man halt das Mögliche versucht und das Unmögliche lässt und zwischendrin versucht, sich zu arrangieren. Also das sich arrangieren in einem Zwischenbereich zwischen Unterwerfen und Unterworfen werden, Freiwilligkeit und Zwang, dieses sich arrangieren, das ist ja nun genau das, was in der katholischen Kirche zum Beispiel eingeübt. Das ist eingeübt, da hat also das sehr ganz genau recht. Ja. Ist es aber nicht auch so, dass das dann rüberrutschen könnte, sollte, Diskurs, der aus einer anderen Tradition kommt, aus der Tradition von Gerechtigkeit und von Solidarität und von solchen Dingen.
Also dazu fallen mir jetzt nur zwei Bemerkungen. Das eine ist, dass es da wahrscheinlich einfach um unterschiedliche Subjekttypen geht, die sozusagen da produziert werden. Aber wesentlich scheint mir doch an dem, was du sagst, zu sein, dass es sozusagen um die Nähe zur Macht geht. Also das ist vielleicht nicht so sehr eine Frage der Selbstreflexion und des kritischen Potenzials gegenüber den eigenen Idealen, weil so habe ich das ja verstanden, was du meinst, sondern wenn du sagst, dass es so eine Differenz gibt zwischen etablierten konservativen Parteien und den Grünen würde man sozusagen am wenigsten verzeihen, dann ist das doch eine Frage der Nähe oder Entfernung zur Macht, nicht? Aber das würde jetzt heißen, dass die Distanz zur Macht sozusagen die Kraft der Ideale stimmt, und zwar verkehrt proportional.
Franziskus hat es irgendwie, wenn man es katholisch nimmt, ne? Franziskus hat es irgendwie geschafft, so wie der Haider ein einfaches Parteimitglied ist, ist der Franziskus ein einfaches Kirchenmitglied, ne? Und rollt die Kirche von hinten auf. Das ist jetzt blasphemisch und ich meine nicht, dass der Franziskus so wie der Heide ist, aber strukturell meine ich, warum ich das sage, ist, weil die katholische Kirche offensichtlich Praxis hat, darin an der Macht zu sein und die Macht aufzurollen, mit dem Mittel einer Überzeugungstäterschaft, einer hoch riskanten und sozusagen auch imaginativen Subjektivität, Heiligenverehrung, alles das, also dieses ganze Thema der Heiligenverehrung gegen den Bischofsapparat. wäre so etwas, wo man sagt, in der Kirche gibt es da ein jahrhundertelange, eintrainiertes halt dann mittlerweile, es bricht immer wieder auf, war auch immer wieder mal anders, aber sozusagen beides haben können. Beides haben können und wie sieht das aus im Zusammenhang mit den jüngeren sozialen politischen Bewegungen?
Ja, aber das, was du auch sagst, ist, es gibt sozusagen zwei Typen. Es gibt sozusagen die Institutionen und die Apparate, die darüber funktionieren, dass sie wirklich gläubige Subjekte haben, die an das glauben und dadurch wird das getragen. Und dann gibt es sozusagen Apparate, die verselbstständigen sich gegenüber ihren Adepten. Und sozusagen ist es gar nicht mehr nötig, dass die von diesem Glaubensmoment getragen wird, sondern der Apparat funktioniert sozusagen. Sozusagen der Schein oder sozusagen das Ritual des Glaubens ist ausreichend und muss nicht wirklich übernommen und subjektiviert werden. Ja? Ich glaube, dass es letztendlich aus einer ideologietheoretischen Perspektive bis zu einem gewissen Grad egal ist. Es ist sozusagen, es gibt sozusagen eine gewisse Indifferenz dem gegenüber, wie weit wirklich dieses Glaubensmoment übernommen und verinnerlicht wird. Ich weiß, das ist jetzt sozusagen, das scheint ein Widerspruch zu der Subjektproduktion zu sein, aber tatsächlich, wenn man das genau überlegt, funktioniert es ja sozusagen auch, wenn nicht wirklich effektiv dran geglaubt wird, sondern wenn sich das sozusagen perpetuiert, wenn es sozusagen dominant wird oder in Gramscischer Terminologie, wenn es hegemonial ist, ja, sozusagen, dann funktioniert das auch, ohne dass es so notwendigerweise zu dieser subjektiven Übernahme des Glaubens kommen muss. Und deshalb können sich ja diese Apparate ja auch weiterhalten. Ja? Sonst wäre das ja vollkommen unverständlich.
Aber dann fällt natürlich die ganze Attraktivität dessen weg, dass man auch wirklich glaubt, wenn man kniet. Ne? Also wenn man kniet, dass es dann wirklich ein Glaube ist, das braucht ja dann doch den Faktor der Innerlichkeit. Ne?